Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Tech mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder meinen guten Freund, den lieben Björn Wagner zu Gast. Ihr wisst, Björn ist ja VP Engineering bei SAP Signavio und entweder Björn oder Till oder manchmal auch beide kommt immer dann her, wenn wir über Product, sprich Software und IT reden wollen. So, und heute machen wir das auch wieder, und zwar zum Thema Mission Critical Software. Das heißt, wie baue ich die eigentlich, wie gehe ich damit um, wie warte ich die, worauf kommt es an? Und weil wir natürlich geballte Kompetenz hier haben wollen und noch nicht zufrieden sind, wenn nur Björn hier sitzt, obwohl er das locker auch alleine machen könnte, haben wir noch weiter aufgesteppt, nämlich mit dem lieben Jan Schaffner. Ich habe gelernt, Schaffner, wie der Kollege im Zug, der ist nämlich SVP bei der Business Technology Plattform von SAP. Und der kann ganz, 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 ganz viel dazu sagen, wie nämlich Mission Critical Software funktioniert. So, heute werden wir also darüber reden, wie sieht denn eigentlich die Plattform von SAP aus? Weil das ist Mission Critical Software. Da macht der liebe Jan genau sowas. Wir reden über die Challenges und natürlich auch unterschiedliche Lösungsansätze für diese Challenges. Von daher, heute wird es, glaube ich, spannend. Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und Leute, es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo mir Sven Weizsäcker, der Moderator von unserem Hackers-Podcast, nicht begeistert von seinem Job bei der BWI erzählt. Mal berichtet er mir von seinem Besuch beim Eurofighter, mal spricht er über den Austausch mit Generälen und Top-Politikern oder einfach von der Agilität in seiner Organisation ganz allgemein. Also, der macht kräftig einen auf dicke Hose, also habe ich mit den Jungs und Mädels von der BWI mal gesprochen und möchte dir das Unternehmen als unseren Partner ans Herz legen, wenn du selbst im Cyber- oder Tech-Bereich aktiv bist oder sein willst. Die BWI ist nämlich eines der größten IT-Service-Unternehmen in Deutschland und unterstützt die Bundeswehr bei ihrer Digitalisierung. Eine wichtige Aufgabe ist die Einführung von Innovation in der Truppe, aber das Aufgabenspektrum ist auch noch sonst total breit, von Beratung über Realisierung bis zum Betrieb. Jetzt denkst du, was heißt das denn genau? Wir sprechen hier von einem IT-Service-Unternehmen, das wie gesagt die Bundeswehr bei seinen Digitalisierungsprogrammen unterstützt und das aber auch Innovationstreiber mit eigenen Innovationseinheiten wie dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und Inox, dem BWI-internen Innovationsteam ist. Du merkst, das BWI ist ein attraktiver Tech-Arbeitgeber, der als 100%ige Bundesgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH das Beste aus zwei Welten bietet. Auf der einen Seite eine hohe berufliche Sicherheit mit wichtigem Purpose und gleichzeitig aber auch viel Dynamik in der Umsetzung. Wenn du also auch so begeistert wie Sven zur Arbeit gehen möchtest, dann schau dir das BWI jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/BWI eine Weiterleitung eingerichtet. Und natürlich finde ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren. Und in diesem Sinne, moin moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön hier zu sein.
Wie bist du auf Jan gekommen, Björn? Ist das so ein guter bei euch?
Oh, wir kennen uns schon ziemlich lange, eigentlich seit der Uni. Wir arbeiten sehr viel intern natürlich, auch mit den Technologien. Und dann haben wir gedacht, das ist ein Thema, was wir noch nicht bearbeitet haben und dass sich das anbietet.
Na gut, also Fallhöhe hier, Jan. Erzähl doch mal kurz einen Satz zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was macht man in deiner Rolle? Wie darf ich mir deinen Alltag vorstellen? Was hast du für Hobbys?
Ja, also wie Jörn schon gesagt hat, wir kennen uns vom HPI. Da bin ich mir hergekommen. Ich bin jetzt seit 11 Jahren bei der SAP in verschiedenen Rollen unterwegs, immer in der Softwareentwicklung. Und in der aktuellen Rolle, wo ich seit 2020 unterwegs bin, geht es eben darum, einen Kernteil unserer Plattform weiterentwickeln und zu betreiben. Und das ist eine Plattform, die wir sowohl externen Kunden anbieten, um SAP-Systeme zu erweitern. Also immer, wenn jemand vom SAP-Standard abweichen möchte, passiert diese Abweichung in der Regel über Code, den der Kunde über die Plattform deployt. Und wir nutzen die Plattform aber auch intern, um Neuentwicklungen oder teilweise Carve-outs von existierenden Produkten neu zu schreiben. Und das gibt uns relativ viel Effizienzvorteile. Also zum Beispiel als Nutzer möchte ich mich bei einer SAP-Anwendung anmelden. Und das wäre schön, wenn das immer gleich aussehen würde. Das ist so ein einfaches Beispiel. Ein komplexeres Beispiel ist vielleicht Audit-Logging. Also manche Anwendungen müssen so einen Prozess unterstützen, dass ein Wirtschaftsprüfer einmal im Jahr kommen kann, um nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter welche kritischen Finanzdaten zum Beispiel wann angeschaut hat. Und sowas gibt es in verschiedensten Anwendungen. Und wir sagen halt, das wollen wir nicht jedes Mal neu implementieren, sondern haben so einen zentralen Service in unserer Plattform. Und unser Audit-Logging-Service hat zum Beispiel 240 SAP-Anwendungen, die darauf aufsetzen. Das ist gut von der Effizienz. Die Downside ist, wenn dieser Audit-Log-Service nicht verfügbar ist, haben wir mindestens 240 SAP-Anwendungen, die ebenfalls nicht verfügbar sind. Also da kommt eine gewisse Verantwortung mit. Und wir haben von dieser Art von Service größenordnungstechnisch so 80 verschiedene Capabilities, die wir halt liefern. Und unser Ziel ist, das auf eine möglichst verfügbare, verlässliche Art und Weise zu machen, auf Security zu achten, aber natürlich auch hin und wieder dem ein oder anderen Feature-Wunsch zu entsprechen.
Aber jetzt macht's mir Klick. Bei meinem letzten Essen mit Gero sagte er, du, ich habe auch einen Kollegen, der hat mit mir studiert am HPI, aber der hat wenigstens was Richtiges gemacht. Ich habe hier dieses Gründerzeugs gemacht und der ist bei SAP in die höchsten Riegen aufgestiegen. Das bist du.
Ja, ich war mit dem Gero im Auslandsstudium sogar. Das war eine sehr schöne Zeit damals, ja.
Wo war der da?
In Paris.
Oh, da kann man es schlechter treffen.
Ja.
Okay, gut, grob verstanden. Also diese SAP-Plattform wird heute das sein, wo wir uns quasi mal dran abarbeiten, als Beispiel von Mission Critical Software, wo wir natürlich auf eure Erfahrungen dann zurückgreifen. Björn, kannst du auch nochmal so deine Sicht schildern auf diese Plattform? Also ich habe jetzt schon verstanden, über 80 Capabilities, so eine gewisse Zentralisierung. Man versucht sozusagen, was ja Björn gerade meinte, wenn jemand von den klassischen SAP-Pfaden abweichen will, da einen Angangspunkt zu haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, für intern und für extern genutzt, ne?
Genau, absolut. Wie der Jan schon gesagt hat, wir bei SAP Signavio sind dann ein interner Kunde sozusagen, der auch verschiedene Services dieser Plattform nutzt. Genau von dem Hintergrund, dass wir die halt nicht selber bauen wollen und selber quasi maintain wollen, sondern dass wir das möglichst effizient quasi wiederverwenden können. Und was dann natürlich aber auch heißt, wenn der Service vom Jan down ist, dann haben wir halt auch ein Problem. Und das ist dann quasi, das multipliziert sich dann sozusagen aus. Und deshalb muss man halt schauen, wie man halt diese Services halt stabil und sicher betreibt, um halt sicherzustellen, dass quasi alle anderen, die davon abhängen, inklusive uns, das dann halt auch ja vertrauensvoll verwenden können am Ende.
Das habe ich auch gerade schon gedacht, dass du natürlich so eine Single Point of Truth hast, aber auch auf Potential Failure, ne? Also wenn es bei dir kracht, kracht es bei allen. Aber überwiegen die Vorteile, dass ihr dieses Risiko sozusagen gerne eingeht?
Ja, das würde ich schon sagen, sonst würden wir es nicht machen. Also Developer-Produktivität ist ein Riesenthema bei uns. Und wenn du irgendwas 250 Mal baust, wartest, betreibst, ist massiv ineffizient. Mhm. Es geht nicht nur um die Entwicklung. Im Betrieb hast du ja auch Funktionen wie 24x7 On-Call-Organisation oder ähnliche Themen, was du auch verteilen musst um den ganzen Globus. Und da willst du einfach Skaleneffekte haben. Das ist eh ein sehr mitarbeiterintensives Geschäft, um das eben so effizient wie möglich zu gestalten. Und es gibt ja Techniken, die man anwenden kann, um die Risiken, ein Single Point of Failure zu sein, natürlich mitigieren zu können.
Vielleicht noch eine Sache. Ich bin ja seit 2021 zu SAP gekommen und was wirklich ja auch so ein bisschen beeindruckend und vielleicht auch, sage ich mal, herausfordernd ist. Wir hatten eine Zahl uns vorhin nochmal angeschaut. Das war 99 der 100 größten Firmen der Welt laufen halt mit SAP-Software. Ja, das heißt, wenn dort halt was nicht funktioniert, dann hat das halt mitunter auch einen sehr, sehr großen Impact auf die Unternehmen. Das ist halt nicht nur die Standard-Social-Media-Anwendung, ja, wo ich dann mal mein Bild nicht posten kann oder ein paar Werbeeinnahmen ausfahren. Das hat dann wirklich teilweise signifikanten Impact. Das heißt, die Table Stakes sind auch sehr hoch, wie man so schön sagt an der Stelle.
Ich habe gerade gedacht, jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwie morgen Bus überfährt, dann ist die Weltwirtschaft im Arsch, Jan. Nein, aber Spaß beiseite, da hat der Björn recht. Das ist ja schon ein hohes Verantwortungsniveau, was da bei euch liegt, ne?
Ja, wir hatten auch schon, ich sag mal, interessante Incidents tatsächlich, wo Trucks stillstehen.
Und wie bildet ihr das vom Team her ab? Also an dieser Plattform, wenn du jetzt mal so ganz SAP im Bild hast, wie groß ist so euer Team? Wie seid ihr strukturiert? Wie ist die Organisation? Weil das wollen wir jetzt mal einmal verstehen, damit wir es dann sozusagen als Case Study nutzen können.
Also es ist ein relativ großes Team. Wir haben auf circa 1300 Leute, ja, so größenordnungstechnisch 150, 200 Leute, die eigentlich nur betriebsnahe Themen machen. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht 1000 Entwickler haben, haben wir dann 300 Leute, die sich darum kümmern, wie in Situationen, wo irgendein Incident passiert, schnell reagiert wird. Da haben wir dann so Prozesse in place, wie es gibt Monitoring und Alerts. Es gibt auch viele falsch positive Alerts. Man muss immer entscheiden, ist es jetzt was, was ich anschauen muss oder nicht. Da gibt's verschiedene Layer auf die Fans, sage ich jetzt mal, angefangen von Leuten, die einfach irgendwie da sind und so ein Playbook haben. Ich sehe folgendes Signal. Ich probiere mal aus, ob ich das Problem lösen kann, indem ich diese und jene Recommended Action ausführe. Und wenn das nicht klappt, müssen wir ein Level tiefer gehen und holen einen sogenannten Site Reliability Engineer in so einen Bridge Call, nennen wir das, die dann die Situation strukturieren, verstehen, was wurde denn an der Komponente geändert über die letzten Tage oder Wochen, die was fixen können, was deployen können. Und wenn es ganz schlimm kommt, müssen wir halt anfangen, irgendwelche Entwickler aufzuwecken, um Probleme zu lösen.
Und sag mal, vielleicht jetzt letzter Satz dazu, bevor wir uns langsam mal den Herausforderungen widmen, die man bei missionskritischer Software hat. Man hat ja gerne mal so dieses, fast so ein geflügeltes Wort schon, dass SAP halt so unfassbar komplex ist, dass sich so viele Kunden auch dran verheben. Also ich erinnere mich noch damals an die Lidl-Story, die irgendwie erzählt haben, dass sie sehr viel dran werkeln. Das, was du da machst jetzt mit dieser Plattform, hilft es, das sozusagen zu verbessern? Also geht das genau in diese Scharte rein? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich die gleichen Probleme haben, dass diese Vielzahl an Kunden, die ihr habt, von Stahl über Medizin, über was weiß ich nicht was noch, dass die auch alle teilweise wahrscheinlich auf ganz unterschiedlichen Niveaus der Software aktiv sind. Also was dem einen ein wichtiges Feature ist, ist für den anderen vielleicht gar nicht so relevant.
Also eigentlich ist die BTP eine Vereinfachungsstory. Wir haben jetzt natürlich viele Firmen akquiriert, auch im Verlauf der letzten 15 Jahre. Da ist die Situation die, dass eigentlich alle diese Produkte gekommen sind mit einem Erweiterungskonzept. Und jetzt fokussieren wir jetzt natürlich strategisch darauf, dass ein SAP-Kunde möglichst mehr als eine Lösung der SAP benutzen soll. Die sollen möglichst gut integriert miteinander funktionieren, aber auch die Mechanismen, die ich brauche, um einen Geschäftsprozess jetzt so zu verändern, dass eben diese verschiedenen SAP-Lösungen ineinander greifen, standardisieren wir eben jetzt auf dieser Plattform, anstatt dass ich dann vielleicht mit einem Partner zusammenarbeiten muss und ich habe einen Partner, der ist Experte für SuccessFactors und ein anderer ist ein Experte für S4HANA oder wie auch immer, sondern dass ich das harmonisieren kann. Also ich kann als Kunde in der IT auch so eine Art Center of Excellence aufbauen, wie ich so eine Anwendung auf die BTP bekomme, wie die mit SAP-Systemen interagiert. Und das vereinfachen wir dann, um den Zugang herzustellen zu den verschiedenen Lösungen.
Gut, verstanden. Dann Herausforderungen, weil wir wollen ja wie gesagt so ableitbares Wissen bauen. Hast du ja eigentlich gerade schon gesagt, das ist glaube ich auch naheliegend. Also ein Thema natürlich Stabilität, ja, und das andere Thema Sicherheit, wären mal so die ersten, die mir einfallen. Björn, beschreib doch mal so deinen Blick drauf. Was sind so die wichtigsten Herausforderungen? Vielleicht kannst du ja die ich schon mal genannt habe, auch nochmal so ein bisschen blumig sozusagen untermalen.
Gerne. Also für mich ist Priorität 1 ganz klar Sicherheit. Ja, wir agieren ja mit hochkritischen Kundendaten, dass man die quasi sicher hält und dort auch, sage ich mal, mehrere Level, mehrere Linien an Sicherheit wirklich in den System, auch im Systemdesign einzieht, ist super kritisch oder super wichtig an Herausforderung für alle Services. Im Bereich Stabilität geht es natürlich zum einen um Verfügbarkeit, aber zum anderen natürlich auch um sowas wie Performance, das heißt Garantien, wie schnell bestimmte Anfragen von den Services beantwortet oder verarbeitet werden können, damit dann halt, wie vorhin schon gesagt, die Services, die davon abhängen, halt auch entsprechend basierend auf diesen Garantien ihre anderen Dienste entsprechend zur Verfügung stellen können. Aber wirklich so Sicherheit, wie halten wir die Kundendaten sicher, hat oberste Priorität und dann wie stellen wir sicher, dass die Services verfügbar sind, dass sie auch natürlich ausfallsicher sind, das heißt, es geht immer mal was schief, ne? Und dass man dann auch vorbereitet ist, ist die Herausforderung, auf verschiedene Ausfallszenarien immer einen Plan B, C oder D zu haben, sozusagen, mit dem man dann trotzdem noch eine gewisse Stabilität oder Verfügbarkeit der Services sicherstellen kann.
Haben wir was Wichtiges vergessen?
Vielleicht kann man noch sagen, Bei dem Thema Security haben wir natürlich auch viele Einflüsse von außen. Also wir verwenden natürlich wahnsinnig viel Open-Source-Software under the hood, wie ja wahrscheinlich die allermeisten Leute, die irgendwie sich professionell mit Softwareentwicklung beschäftigen. Und da muss man schon ein Auge drauf haben, was da so passiert. Also zum prominentes Beispiel, vor ein paar Jahren hatten wir kurz vor Weihnachten diese Log4j-Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
Ich nicht, Björn nickt.
Im Prinzip muss man es sich so vorstellen, Open-Source-Software, die jeder verwendet, kann Sicherheitslücken haben. Wie die da reinkommen, ist ganz unterschiedlich von irgendwelchen Insidern in diesen Projekten, die irgendwelche Backdoors versuchen zu platzieren. Es können sich aber auch einfach Fehler einschleichen und diese Schwachstellen werden dann ausgenutzt. Also es gibt da schon eine große Community von Leuten, die halt sieht, oh, hier ist eine neue Schwachstelle veröffentlicht worden. Jetzt versuchen wir doch mal, ob wir an öffentlich bekannten Endpunkten in große Softwareunternehmen reinkommen, an die Produkte rankommen, wie weit wir kommen. Und da muss man so ein bisschen versuchen, ja, entweder vor der Kurve zu sein oder, wenn man es gleichzeitig mit allen anderen erfährt, sich so aufstellen, dass man sehr schnell diese Lücken auch wieder schließen kann.
Bist du da überhaupt in einem Driver-Seat? Also ich meine, wenn es Open Source ist, ist es ja gar nicht immer in deinem vollen Zugriff sozusagen. Oder kannst du bei dir lokal Dinge ändern und bist dann auf der sicheren Seite?
Du bist erstmal reaktiv. Die Frage ist aber, man kann versuchen, sich zu vernetzen, sage ich jetzt mal, und vor der Veröffentlichung von bestimmten Themen ein Heads-up zu bekommen. Allerdings, was man auf jeden Fall tun muss, ist schnell reagieren. Also meistens gibt es dann irgendeine neue Version von der Library, um die es geht. Und dann ist es auch eine Frage, was hat man für Möglichkeiten, schnell neu zu paketieren, schnell eine neue Version zu deployen. Also dieses Log4j, das kam, glaube ich, an einem Freitagabend vor Weihnachten, so gegen 21 Uhr oder sowas. Also es sind halt auch immer gerne so Situationen, wo nicht mehr all hands on deck sind. Hast aber dann ein kurzes Fenster, wo man schauen muss, was haben wir denn jetzt hier überhaupt für ein Risiko? Wie exposed sind wir oder auch nicht? Was können wir machen? Das muss man irgendwie üben, ja.
Also Challenges verstanden sind ja auch irgendwie jetzt nicht so super komplex, sondern sehr naheliegend. Und dann wollen wir natürlich jetzt mal ein paar Lösungen verstehen, worauf es quasi ankommt, was man im Griff haben sollte. So, Björn, was sagst du denn, was ist denn so die erste Baustelle, die man sich da angucken sollte?
So, vielleicht ist mal die Übersicht zu geben. Es gibt eigentlich so drei Hauptaspekte, mit denen man sich immer auseinandersetzen muss. Zum einen natürlich Technologie. Dann People, das heißt Leute, welche Rollen braucht man etc. Und der dritte Punkt ist dann Prozesse, das heißt, wie verbindet man alles miteinander. Ne? Der Jan hat ja vorhin schon gesagt, man muss im schlimmsten Fall oder in besonderen Eskalationen dann auch mal Entwickler aufwecken. Ja, und dann müssen die Prozesse halt schon so optimiert sein, dass wenn man quasi 5 Minuten nach dem Aufstehen dann halt auch die richtigen Sachen im System tut und halt ohne viel Nachdenken oder mit 3 anderen Leuten zu sprechen halt genau weiß, welche Schritte jetzt halt wichtig sind, um das Problem möglichst schnell zu lösen. Und da kommt halt dann genau alles zusammen. Man braucht ein gutes Technologiemonitoring, die Leute, die richtigen Rollen, die richtigen Verantwortlichkeiten und halt auch die richtigen Prozesse. Und da können wir uns vielleicht mal so ein bisschen in die 3 Bereiche eintauchen, ja.
Bist gerade so vor Augen, wie Jan immer Weihnachten so die Leute vom Gänsebratenessen irgendwie wegholt, als gemückracht. Okay, ja gut, verstanden. Dann lass uns doch mal mit dem ersten Baustein anfangen. Also Tech, was ist da so das Wichtigste, würdest du sagen, worauf ihr schaut, Jan?
Also bei Tech würde ich sagen, was können wir in der Software machen, um Risiken zu minimieren? Vielleicht ein Beispiel zum Thema Security. Wir versuchen so ein Mindset zu leben, dass wir davon ausgehen, wir sind im Prinzip gebreached. Wenn das so wäre, wie müssen wir eine Softwarearchitektur machen? Und das heißt also auch alle Komponenten so im inneren Kern eines Systems hinter der Firewall, wenn die miteinander sprechen, die reden komplett verschlüsselt, die Zertifikate, die sie dafür benutzen, werden sehr hochfrequent rotiert, um die Verschlüsselung zu erneuern. Das machen wir automatisch und solche Systeme implementieren wir eben dann, wie wir so Kryptografie automatisch erneuern können, um eben sichere Kommunikation zu gewährleisten. Auf der Stability-Seite sind so Themen wie Hochverfügbarkeit. Also das heißt, wie schütze ich mich davor, dass ein Datacenter abbrennt, ja, was schon passiert ist. Also auch bei Amazon oder so passiert sowas. Wie gehen wir damit um? Sind wir in der Lage, den Workload, ohne dass der Nutzer im Endeffekt was davon merkt, vielleicht sogar in eine andere Availability Zone rüberzuschmeißen? Und wie können wir vielleicht automatisch feststellen, dass so ein Failover jetzt aktiviert werden muss, weil es vielleicht mitten in der Nacht passiert oder so? Das sind alles Sachen, die kann man technisch bauen.
Wie ist sonst mit sowas wie Monitoring?
Genau, also ein Thema ist halt Monitoring oder auch häufig Observability genannt. Das heißt, man muss halt sehr im Detail verstehen, wie gesund ist das System oder wie läuft es gerade. Dort halt möglichst viel Transparenz haben, um halt dann auch schnell zu erkennen, wenn halt Probleme aufkommen. Man hat ja häufig heute, viele Beispiele sind im DevOps-Bereich, wo man sagt, Best Practice ist ja möglichst häufig zu deployen, mithilfe von Continuous Integration und Continuous Delivery Pipelines. Und wenn man natürlich sehr häufig deployt, steht die Möglichkeit, sehr häufig Fehler in die Systeme zu bringen. Und deshalb muss man diese Fehler möglichst schnell automatisiert feststellen. Dort gibt es dann Metriken mit bestimmten, sage ich mal, Grenzwerten. Wenn die überschritten sind, dann werden halt, wie gesagt, je nach Wichtigkeit, dann Automatismen bis hin zu automatisierten Telefonanrufen, die dann gewisse Leute aufwecken, getriggert. Und das ist halt wichtig, ne? Und auch, also quasi, wo wir versuchen, die Teams hinzuentwickeln, man hat ja klassisch im agilen Bereich dieses Stand-up, ja, dass man halt, dass die Teams jeden Morgen quasi nicht nur darüber sprechen, was machen sie, was ist der Fokus, sondern halt auch auf die Metriken schauen. Ja, wie laufen die Services gerade? Gab es gestern oder über Nacht neue Fehler, die aufgetreten sind, die wir noch nicht gesehen haben, und dass sich die dann halt auch mit Priorität angeschaut werden. Ne? Also das geht dann, dafür brauchen halt sehr, sehr gutes Monitoring an der Stelle.
Aber helft mir mal, wie macht man das denn bei Software? Weil ich erinnere mich noch, ich war auch in Potsdam da, aus dem HPI gibt es ja auch eine Ausgründung, die sich damit beschäftigt, wie man quasi Software visualisieren kann, um zu sehen, das ist ja wirklich wie so Stadtmodell.
Serene, ne?
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich mache jetzt hier keine schamlose Werbung, hast du eigentlich recht. Ich habe sogar mal da gearbeitet. Und da war genau dieser Case immer, dass wir halt gesagt haben, du guck mal, das ist halt mit Software so, wenn du jetzt irgendwie ein Versicherer bist, dann ist deine Software, wenn du sie ausdrucken würdest, die Blätter übereinander stapeln, das Papier so hoch wie ein 23-stöckiges Haus. So, finde da drin mal halt irgendwie eine Problemlage. Und ich fand es damals so ganz eindrücklich, weil die haben so 3D-Modelle gebaut von der Software, sah wirklich aus wie so eine Gebäudestadt, und wenn dann ein Haus halt sehr schmal und sehr rot war, dann weißt du, okay, da gucke ich rein. So. Aber ihr seid ja da wirklich so quasi im Epizentrum der Komplexität. Wie kriegt ihr es denn hin, dass ihr Technologie quasi auf eine Art greifbar macht, dass ihr diese ganzen Themen wie Stabilität, Sicherheit überhaupt monitoren könnt, dass ihr sofort wisst, wo muss ich denn eingreifen? Weil es ist ja sowas von dezentral groß und komplex.
Also wir haben irgendeine vierstellige Anzahl von Monitoren, glaube ich, in unserer produktiven Landschaft. Und da kommt natürlich viel zusammen. Also meistens sind es so Metriken wie Requests pro Minute, wie schnell kommt eine Datenbankanfrage im Durchschnitt zurück. Ein Haufen Zeug. Ja, wie schnell kann ich auf irgendeine Festplatte schreiben? Also das guckt man sich an. Und die Frage ist immer, gibt es irgendeine Trendänderung, die ich erkennen kann? Es gibt auch manchmal falsch positive Signale. Im Endeffekt haben wir deswegen ja auch diesen ersten Layer of Defense, wo Leute im Prinzip auch auf so einen Monitor draufschauen und dann entscheiden, muss ich hier eine Investigation starten, was da los sein könnte? Muss ich vielleicht versuchen, ein paar Experten in Call zu bekommen? Oder ist es was ich laufen lassen kann bis morgen früh?
Und sag mal, wenn wir jetzt über Technologie reden, meinst du dann eigentlich wirklich immer nur Software? Da spielt die Hardware manchmal auch eine Rolle, weil so wie du gerade beschrieben hast, hier irgendwie das Datenzentrum fackelt ab oder die Festplatte kann nicht beschrieben werden. Das sind ja wirklich sehr haptische, physikalische Vorgänge, richtig? Ist das was ihr auch quasi mit betrachtet?
Ja, teilweise schon. Also wenn der Fehlergrund ist Festplatte voll, das ist sehr, sehr peinlich. Und deswegen, also gerade in dem Teil der Plattform, die in SAP-Rechenzentren läuft, ist das natürlich eine Sache, die wir sehr, sehr, ja, da kann es auch sein, dass ein Auftrag aufgelöst wird, dass irgendeiner da hingeht und irgendwo eine neue Festplatte reinsteckt. Aber auch in VMs von Hyperscalern hat man natürlich die Situation, dass man sich anschauen muss, wie viele Ressourcen habe ich bestellt, wie viel nutze ich, und ein bisschen antizipiert, was da passiert. Absolut, ja.
Gut. So, also du hast ja gesagt, dreiteilige Matrix. Erste Matrix, durchgearbeitet, Tech. Zweite wäre People. Also ist wahrscheinlich so eine Rollen- und Organisationsaufbaugeschichte, ne?
Ja, absolut. Grundsätzlich, Jan, du hattest ja schon ein paar Mal auch angesprochen jetzt, es gibt ja mehrere, sage ich mal, mehrere Layer, die man hat. Ne? Es gibt ja sowas wie einen First-Level-Support, wo halt sehr, sage ich mal, bekannte Fehler oder bekannte Problemstellungen abgearbeitet werden können. Und in den, sage ich mal, nachgelagerten Rollen, wenn die quasi in den ersten Layern nicht gelöst werden können, gibt es dann mehr, sage ich mal, Experten, die sich dem Problem annehmen können, vereinfacht gesagt. Die werden häufig im Englischen Site Reliability Engineers genannt oder SRE kurz, die sich dann genau um diese Themen kümmern und natürlich auch, wie gesagt, wieder basierend natürlich auf so DevOps-Prinzipien, you build it, you run it häufig. Als letzte Instanz werden auch dann teilweise in bestimmten Problemsituationen Entwickler der jeweiligen Teams hinzugezogen.
Wie, was genau stelle ich mir unter diesen SREs vor, diesen Site Reliability Engineers?
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Heute gibt's Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen, weil viele hören Woche für Woche unseren Podcast und dabei wissen wir gar nicht immer, wer genau diese Leute sind. Und natürlich wollen wir ja aber wissen, wer du bist, um unseren Inhalt auch an deinen Interessen ausrichten zu können. Und um das zu ändern, habe ich eine Umfrage vorbereitet. Dort kannst du uns erzählen, wer du bist und wofür du dich interessierst. Und was du davon hast, naja, ich meine, je besser wir dich kennen, desto besser können wir unseren Podcast an deine Bedürfnisse anpassen. Und dann spreche ich auch keine Werbung mehr für Penispuppen und Online-Casinos ein, wo dich womöglich ganz andere Dinge interessieren. Nein, kleiner Spaß. Und trotzdem, du tauschst 5 bis 10 Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und Tiefenwissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de/Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf Digital Kompakt.
Ende der Werbung.
Ja, das sind im Prinzip Softwareentwickler, die arbeiten auch mit den Kollegen, die nur Software-Development machen, zusammen. Aber es geht auch wieder um Skaleneffekte. Ich versuche es mal zu erklären. Wir haben einen Service, nehmen wir zum Beispiel diese Audit-Logging-Capability. Da gibt es ein Entwicklungsteam und es gibt aber auch ein paar Site-Reliability-Engineers, die jetzt gepaart sind mit diesem Audit-Log-Service. Und was die machen ist, die arbeiten zusammen mit dem Development-Team an dem Backlog für diesen Service, aber mit einem speziellen Fokus auf Reliability. Das bedeutet, Follow-ups aus vorherigen Incidents werden abgearbeitet. Alles, was so Automatisierung, Optimierung von Security-Themen angeht, das würden die machen und würden einfach normal mitarbeiten. Aber die bauen jetzt nicht das nächste shiny Feature für diesen Service. Dafür machen die aber ja pro SRE vielleicht 2, 3, manchmal 4 Services, die die betreuen, wo die so ein bisschen mitarbeiten. Dann haben wir die Situation, dass wir so ein 24x7 On-Call-Schedule haben für jeden Service, für den Fall, dass was passiert. Und das wird aufgeteilt zwischen den SREs und dem Entwicklungsteam. Also so, dass so ein Entwickler ja auch vielleicht alle 6 bis 18 Wochen mal so ein Wochenende hat, wo er da partizipieren muss, damit er ausreichend incentiviert ist, um die richtigen Schwerpunkte auch in seiner täglichen Arbeit zu legen. Aber damit die halt auch mal durchatmen können und jetzt vielleicht nicht permanent so einen On-Call-Dienst machen müssen, werden die eben ergänzt von so einem SRE-Team, die aber über mehrere Services skalieren, in 3 Regionen um den Globus herum aufgestellt sind, so dass wir da mit wenigen Leuten möglichst viele Services absichern können.
Trainiert ihr die Leute eigentlich darauf? Also schult ihr die? Weil da musst du ja wirklich ein Rädchen ins nächste greifen bei solchen Geschichten.
Wir machen zum Beispiel sowas, das heißt Chaos-Testing. Da stellen wir Szenarien auf, wo jemand absichtlich Dinge kaputt macht und dann wird halt geschaut, wie lange dauert es, bis das Problem gelöst ist. Und das kann man in Testlandschaften machen. Wir machen das gerne in Landschaften, wo nur SAP-interne Entwicklung stattfindet. Manchmal trauen wir uns auch, dass wir uns mal wirklich produktive Landschaften für sowas hernehmen. Aber ja, das wird regelmäßig trainiert.
Ja, das könnte ich auch. Sachen kaputt machen so auf Befehl, das kriege ich hin, den Rest nicht. Ja, aber okay, krass. Und habt ihr auch so bestimmte Rollenprofile, die ihr dann bei euch braucht? Oder ist das sozusagen ganz normal, was am Markt verfügbar ist? Oder braucht es bei euch, sage ich mal, wenn ich sowas betreibe, nochmal ein Level drauf?
Naja, also vom Jobprofil her, das Wort DevOps Engineer schwirrt da auch irgendwie rum. Am Ende des Tages sind es Softwareentwickler, aber mit einem speziellen Fokus darauf, Dinge zu automatisieren, also auch Software zu schreiben, die das Software entwickeln, deployen, selber beschleunigt, um uns in eine Lage zu versetzen, eben schnell reagieren zu können.
Gut, also auch durch im Wesentlichen. Erste Ebene Technology, zweite Ebene People. Und dann an People dockt ja die dritte eigentlich fast an mit den Prozessen. Also das, was ihr gerade auch beschrieben habt mit diesem 24/7 On-Call-Schedule. Wie denkt ihr denn Prozesse in so einem Kontext an?
Also vielleicht mal angefangen, wenn wir über Incidents reden, denken wir meistens in drei Phasen. Also sobald der Fehler, das Problem aufgetreten ist, ist die Phase 1 der Fokus darauf zu verstehen, was ist der Root Cause, also was ist der wirkliche Grund dahinter und den möglichst schnell quasi abzustellen. Ja, also das Problem für den Kunden ja zu beheben und am Ende dann auch entsprechend zu kommunizieren natürlich. Ganz wichtig in der Phase ist auch, was zumindest auf unserer Seite von Kunden immer wertgeschätzt wird, ist auch möglichst proaktive Kommunikation. Ja. Also die Kunden möchten lieber erfahren, dass es ein Problem gibt und quasi über den Fortschritt unterrichtet werden, als dass quasi Kommunikation oder so komplett ausbleibt. Also das ist irgendwie wichtig in der ersten Phase. Phase 2 ist dann, dass man sich anschaut und sowas wie eine Retrospektive oder ein Postmortem macht. Das heißt, wenn man genau versteht, okay, warum ist das jetzt eigentlich passiert und wie können wir das in der Zukunft wirklich verbessern, ja, und dass man sich dann auch anschaut, okay, es gibt verschiedene Ebenen, was können wir vielleicht im Code ändern, was können wir an Qualitätsmaßnahmen ändern, was kann auch am Monitoring, ne? Vielleicht brauchen wir bessere, neue Monitoringmaßnahmen, was können wir dort verbessern oder was können wir auch in Abläufen, Prozessen oder Rollen verbessern, ne? Dass man sich das wirklich einmal anschaut, was können wir daraus lernen und die daraus entstehen dann ein paar Änderungen, Action-Items, die man halt umsetzen muss und das ist dann quasi Phase 3, dass man dann auch sicherstellt und nachhält, nicht nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern sagt, okay, es gab jetzt hier ein Problem, wir haben das möglichst schnell gelöst, das sind die Erfahrungen, die wir daraus gesammelt haben und das sind jetzt die Verbesserungen, die wir umsetzen. Und damit kommt man in diesen Zyklus rein, dass man eigentlich permanent lernt als Organisation und die Prozesse, Abläufe, Technologie und auch die Leute am Ende verbessert. Und das ist, glaube ich, so der Kern der Sache. Und natürlich gibt es dann im Detail noch viel mehr Prozesse, wo dann, wie ich schon mal gesagt habe, ne, wenn man jemanden nachts um 3 aufweckt, wo dann ziemlich genau beschrieben sein sollte, was jetzt die konkreten Schritte sind zur Fehlerbehebung.
Wie läuft sowas ab? Habt ihr da irgendwie so eine Art Kommunikationsguide, der 3 Uhr morgens, ich kann kaum aus den Augen schauen, so erkläre ich dir ein Problem, was hochkomplex ist, Guide? Oder wie möchte ich mir das vorstellen?
Ja, also wie gesagt, wir haben so einen ersten Layer. Wir haben Playbooks für jeden Service, wo für bestimmte Szenarien Recommended Actions drinstehen. Also, Have you tried switching it off and on again? Und dann wissen die Leute im Prinzip, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen, kann ich es ins nächste Level eskalieren. Und die Leute sind dann halt irgendwie mit dem Service schon ein bisschen zugange, um den es geht, können sich orientieren. Und finden dann auch einen Weg.
Und sag mal, so die Kommunikation, die mit all diesen Prozessen stattfindet, weil du ja eben auch gesagt hast, so ein Kunde will informiert werden, hat man eigentlich, also gibt es so einen Ablauf, erst intern, dann extern oder ist es immer parallel, dass man sagt, okay, erstmal internes Problem verstehen, aber gleichzeitig geht eine Unit schon hin und irgendwie informiert auch den Kunden, der vielleicht betroffen sein könnte?
Das gleichzeitig. Also in so einem Incident-Management-Prozess haben wir eine Rolle für Kundenkommunikation und da gibt es auch KPIs, Time to inform customer und so. Also da messen wir uns auch daran, wie schnell wir es schaffen, einen Kunden zu informieren. Was auch nicht einfach ist, weil man will nicht überkommunizieren. Ist ja auch relativ unsettling, vielleicht jemandem zu sagen, oh, dein Mission Critical Prozess ist gerade gefährdet oder so. Wenn das nicht sein muss, will man das auch nicht machen, aber man will auch möglichst ehrlich sein. Also da versuchen wir den richtigen Weg immer zu finden. Aber das ist tatsächlich dann auch so, dass wir die Leute, die das Problem in dem Moment lösen, so ein bisschen in so einen geschützten Raum bringen. Da kann jetzt auch nicht ständig alle 2 Minuten irgendjemand Neues in so einen Call kommen und sagen, ich bin der so und so, gib mir mal ein Update, was da los ist. Sondern die werden im Prinzip abgefangen von jemand, der sich ein Bild verschafft, wo steht jetzt das Team und dann kommuniziert.
Was sind dann so typische so Sicherheitsprozesse, die in dem ganzen Zyklus, sage ich mal, besonders wichtig sind? Gibt es da so eine Art wiederkehrende Elemente? Sowas, was Björn eben auch beschrieben hat mit diesen Postmortems zum Beispiel. Das ist ja jetzt eher was sozusagen was nachgelagert kommt. Aber gibt es so eine Art Ablaufplan, wie bei so einem Piloten, der sein Flugzeug irgendwie mal durchcheckt und Sachen beachten muss?
Im Prinzip schon, ja. Also diese grundsätzlichen Abläufe haben wir dokumentiert. Da gibt's Wikis für verschiedene Abläufe und das wird also bis hin zum Template für die Kundenkommunikation im Prinzip so unkreativ wie möglich wiederholbar gemacht.
So, und wenn wir jetzt mal diese drei Bereiche nochmal ganz kurz anschauen, also Technologie, People, Prozesse, wie viel davon ist eigentlich reaktiv und wie viel ist vielleicht auch proaktiv?
Was wir bisher besprochen haben, war eigentlich reaktiv. Was wir proaktiv machen, ist, wir gucken uns an, am Ende des Tages in der Entwicklung haben wir so und so viel Kapazität, um an einem Backlog zu arbeiten, in Personentagen ausgedrückt. Und jetzt sagen wir setzen uns in so einem rollierenden 3-Monate-Intervall Ziele, die spezifisch sind für Reliability und Security. Und wo es Sinn machen würde, wenn wir die harmonisiert in alle Services reinbringen. Also zum Beispiel, wie wir mit so einem Brand in einem Rechenzentrum umgehen oder dieses Multi-Availability-Zone-Failover-Thema angehen. Das war so eins, wie wir das angegangen haben. Und dann sagen wir, okay, das ist ein Thema, das ist uns jetzt wichtig. Und wir nehmen eine bestimmte Kapazität aus allen Backlogs weg und hängen diese Themen dann da vorne dran. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, dass wir auch noch atmen können, um Features zu implementieren. Aber wir sagen halt, basierend auf den Erfahrungen, die wir vielleicht kürzlich gemacht haben oder was wir neu gelernt haben, wo wir denken, wir können uns verbessern, reservieren wir eben Backlog, um uns da kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Habt ihr so eine Faustformel, dass ihr sagt, so und so viel Prozent unserer Entwickleraufmerksamkeit gehen in Improvements und so viel Prozent in Betrieb und so viel irgendwie sind für Feuerwehreinsätze reserviert?
Das kommt ein bisschen auf den Service an, aber wir haben, ich würde sagen, zwischen 50% und 80% der Entwicklerkapazität fokussiert auf Keep the Lights On, wie wir das nennen.
Ansonsten ist es ja ein bisschen wie eigentlich in der Wirtschaft auch, dass ihr wahrscheinlich euch über Investments Gedanken machen müsst. Ne? Wie priorisiert ihr? Also was ihr sagt, wo ihr in Neuerungen vielleicht auch investiert und wo nicht?
Meinst du jetzt für Security-Themen, für Stabilität oder generell, wie wir das Backlog managen?
Vielleicht ein bisschen beides.
Ja, wir haben jetzt gerade die Situation, dass wir zum Beispiel ein starkes Wachstum haben. Wir sind im Moment mit einem Teil der Plattform, den wir Multicloud nennen, auf ein paar 20 Datacentern und wir verdoppeln die Anzahl der Regionen jetzt dieses Jahr auf 40. Da wird natürlich auch mehr Last kommen, mehr Wachstum, mehr Kunden, die es nutzen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, was müssen wir denn tun, um das Wachstum zu unterstützen, weil rein statistisch wird es mehr Probleme geben, mehr volle Festplatten, sodass wir vielleicht auch drüber nachdenken müssen, haben wir jetzt die Infrastruktur, um vielleicht zwei Incident-Situationen gleichzeitig zu managen? Müssen wir die Prozesse da anpassen? Müssen wir da investieren? Das sind Sachen, die uns gerade umtreiben, wie wir von der Skalierung nochmal weitergehen können.
Und ich meine, apropos Skalierung, wenn man jetzt wie du eine Plattform baut und du ja auch gesagt hast, es geht um Effizienz, ist das Wachstum, was dadurch möglich wird, immer linear oder auch mal exponentiell? Also könnt ihr deutlich schneller mit sowas wachsen oder ist das relativ klar sichtbar?
Also auf SAP-Gesamtebene ist es ein relativ klarer Case. Björn hat ja auch gesagt, sogar Signavio, die noch relativ neu sind in der Firma und sagen wir mal relativ viele Dinge auch nach ihrem eigenen Gusto auch noch tun, machen aber schon viel mit uns, weil sie da auch einen Benefit bekommen. Aus Sicht desjenigen, der die Plattform bereitstellt, prasseln natürlich sehr viele Anforderungen auf dich ein. Ja. Wir wollen aber auch nicht, wenn wir wachsen, linear wachsen, sondern ich sag mal eher logarithmisch. Ja, wir haben natürlich schon eine Infrastruktur, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Die muss mitwachsen mit den Nutzern, wie zum Beispiel Signavio, aber eigentlich langsamer, so dass der Effizienzgewinn mit größerer Skalierung eben auch größer wird.
Also eine Sache, um noch auf das Thema Proaktivität auch zurückzukommen, was du ja angesprochen hattest. Eine Sache, die wir auf jeden Fall sehr schnell dann nach der Akquise von SAP mitgenommen haben, sind so auch mehr proaktive Themen zu machen. Zum Beispiel gibt es das Konzept, wir haben Security Engineers, ich glaube so fast in jedem Team. Das sind Softwareentwickler, die nochmal eine spezielle Ausbildung haben, explizit auf das Thema Sicherheit. Das heißt, bevor wir auch einen neuen Service überhaupt quasi mit dem live gehen können, gibt es da bestimmte Checklists, die abgearbeitet werden. Da gibt es dann sowas wie ein Threat Modeling, wo wirklich die Entwickler aktiv da sitzen und sich Gedanken machen nach einem bestimmten Framework, welche Risiken, welche Bedrohung gibt es denn jetzt für den Service und wie kann man die mitigieren? Und dann kommen da wieder Action-Items raus, es wird dann nachgehalten und so weiter. Also da geht man schon sehr, sehr strukturiert voran, um diese Sachen zu machen. Ein anderes Thema war Chaos-Testing, was wir auch regelmäßig machen und auch halt durch verschiedene Zertifizierungen sogar verpflichtet sind zu machen. Das ist auch sowas wie Disaster Recovery. Wir haben gesagt, das Data Center brennt ab, aber dass man auch mal testet und durchspielt, wie funktionieren denn diese Playbooks jetzt in einer Sandbox-Umgebung? Wie gut können wir denn den Service wiederherstellen, dass die Leute so ein bisschen da auch reinkommen. Ich sag mal so, vielleicht im Vergleich, so wie ein Pilot im Flugsimulator auch mal irgendwie kritische Situationen übt, dass wir das halt auch sehr, 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 sehr ähnlich und sehr, sehr strukturiert machen. Und da wird dann auch viel in diese Proaktivität rein investiert, um dass man halt nicht nur schaut, quasi retrospektiv, was ist irgendwie schiefgegangen und was können wir verbessern. Also das ist beides sehr, sehr wichtig.
Ich kann mir total vorstellen, bei meiner letzten Firma musste ich teilweise Sachen unterschreiben, wie wir handeln, wenn ein Erdbeben ist und so, weil wir waren hier, wie ist das, TÜV-zertifiziert. Und dann, wenn du da welche ISO-Normen erfüllen darfst, das ist ja durchaus nicht ohne. Von daher, ich glaube, man hat ein Feeling gekriegt, was bei euch Mission Critical heißt, mit Betonung auf Critical. Haben wir noch was vergessen, Björn?
Von meiner Seite sind wir soweit durch, glaube ich.
Na, guck mal. So, obwohl ich hier der Laie bin bei euch, irgendwie Tech-Brains, dann freue ich mich ja, dass wir hier so die wichtigsten Sachen drin hatten. Vielleicht hast du noch so einen Ausblick, Jan? Was glaubst du, wie sich das für euch noch so entwickeln wird, wenn du jetzt mal so, man sagt ja immer, man überschätzt, was man in 10 Jahren leisten kann, man unterschätzt aber, was man in 5 Jahren leisten kann. Was ist so dein 5-Jahres-Plan für eure Plattform?
Das ist interessant. Den kannte ich noch nicht, dass man 5 Jahre unterschätzt, aber 10 Jahre überschätzt. Also in 5 Jahren, wo wollen wir sein mit der Plattform? Die Ambition ist sicher, noch stärker die verschiedenen SAP-Produkte über die Plattform zu harmonisieren und ineinander greifen zu lassen. Und letztendlich Themen wie vielleicht Erweiterungen von großen SAP-Systemen wie S4HANA dann auch wirklich vollends über die Plattform zu treiben. Im Moment haben wir noch relativ viel Action mit Partnern, die wirklich ABAP-Modifikationen machen von diesen Systemen, haben wir auch im Vorgespräch besprochen, dass wir da einfach unser Wertversprechen noch stärker zeigen und da mehr Adoption bekommen in die Richtung, obwohl wir es natürlich schon stark in die Richtung gehen. Also wir haben jetzt so 23.000 Kunden auf der Plattform. Das sind ja fast schon alle SAP-Kunden. Also von daher weiß ich nicht, was ein gutes 5-Jahres-Ziel ist. Ich glaube, wir müssen dann eher darüber reden, was ist die Tiefe, in der diese Kunden mit der Plattform arbeiten. Und da haben wir bestimmt noch Luft. Soweit vielleicht erstmal.
Ja, super. Dann euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Also wieder einiges gelernt heute und ich drücke weiterhin die Daumen, dass du nicht so viele Leute hier nachts um 3 oder vom Gänsebraten an Weihnachten wegholen musst. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales-Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner SalesViewer. Wer nicht weiß, was SalesViewer macht, hier eine kurze Erklärung. SalesViewer entschlüsselt Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du siehst also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und damit hast du ja wirklich ein mächtiges Werkzeug in den Händen, weil du diese Unternehmen dann zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen kannst. Dein Marketing und Vertrieb werden das für die B2B-Lead-Generierung verantworten. feiern, sage ich dir. Und du bist damit auch in guter Gesellschaft, denn Marktführer wie StepStone, Jochen Schweizer, Sport5 oder Avato Systems setzen bereits auf Sales Viewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Wie so eine Registerkasse eigentlich, wo es immer klingelt, wenn du wieder eine neue Brand identifiziert hast, die sich für dich interessiert und die du jetzt einfach pflücken kannst. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann teste Sales Viewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung. digitalkompakt.de/salesviewer. Und wie immer verlinke ich dir es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Das war's mit dem Werbespot.